Wenn wir gemeinsam das Wort lesen, und das Wort ist gut, wenn du hier irgendwie einen Segen empfängst unter der Predigt, dann liegt es allein an der Kraft des Wortes Gottes, das inspiriert ist durch den Heiligen Geist. Und ich bin Gott dankbar, dass wir dieses Wort haben, dass er uns dieses Wort gegeben hat, dass er uns auch uns hier so als Gemeinde das so vor Augen geführt hat, wie wichtig dieses Wort ist, dass es wirklich Worte des ewigen Lebens sind. Und ich musste so denken, das ist so wunderbar, dass wir dieses Wort austeilen können. Das sind tatsächliche Samen, in denen Leben steckt, diese Worte Gottes. Und wenn man einen solchen Samen aussät in ein Menschenherz, dann entsteht Leben, dieses Wunder. Wenn du in den Garten jetzt guckst, ne? Einfach, dass aus der Erde da was rauskommt. Ne? Irgendwie so was Grünes, und dann kommt da irgendwie so eine schöne Blume dabei auch noch raus, irgendwie so ein Blüht. Oder ja, noch viel großartiger ist es dann, man sieht das ja nicht, wir Menschen sind ja so begrenzt in unserer Lebensdauer, so, ne? Aber wenn du dir vorstellst, dann siehst du diesen Baum, der gewachsen ist über die Jahre und Jahrzehnte, ne? Und der Frucht bringt. Das ist das Wort, was Frucht bringt. Und Geschwister, das ist das auch, was du hier siehst, wenn du in die Gemeinde reinguckst. Menschen, wo irgendeinmal Samen gesät wurde. Du kannst es in deinem eigenen Leben sehen. Irgendwann wurde ein Same gesät. Und es ist Leben draus hervorgegangen. Und es ist immer wieder, wenn wir dieses Wort an uns heranlassen, das sind Ströme des Segens, Ströme des Lebens, die sich in unser Herz ergießen, in unser Leben ergießen. Es sind Ströme des Segens, die wir ausgießen in unsere Familie hinein, wenn wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Auch in der Gemeinde. Und ich bin da einfach so dankbar darüber, dass Gott uns das bewahrt hat, dass Gott uns das eröffnet hat, erschlossen hat. Und es ist traurig zu sehen, dass es immer wieder Phasen gibt in unserem Leben, wo uns das abgeschnitten werden soll, wo wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr sehen, was eigentlich klar vor Augen ist, dass dieses Wort, das Wort Gottes, dass es Kraft hat. Paulus sagt es im 2. Timotheus, du kennst die heiligen Schriften. Du kennst dieses Wort Gottes, das Kraft hat, dich weise zu machen zur Erlösung, zur Errettung, die in Christus Jesus ist. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die rettet die alle, die daran glauben. Das ist Kraft, Geschwister. Und wir sind doch so oft so kraftlos, oder? Nach so einer anstrengenden Arbeitswoche sitzt du vielleicht hier und denkst, oh, ich bin so kraftlos. Das Wort hat Kraft. Und wir haben diese Gnade, dass wir in einem Land leben, wo fast alle unter uns können lesen. Ne? Fast alle unter uns können haben einen Zugang zur Bibel. Wenn du dir noch nicht mal das Geld leisten kannst für eine Bibel, dein Smartphone hast du ja irgendwie finanziert gekriegt, ne? Und den Internetvertrag, ne? Aber gut, wenn du keine Bibel dir kaufen kannst, okay, dann kannst du zumindest, na, gibt's irgendwo eine Website, wo du umsonst die Bibel lesen kannst, ne? Oder dir eine App runterladen kannst oder so, ne? Dann hast du die Bibel in deinem Smartphone. Aber ich sag euch, das ist nicht teuer, so eine Bibel, die ist nicht teuer. Du kannst eine Bibel für wenig Geld bekommen. Wenig Geld, was du investierst, aber so viel, was du da rausziehst, wenn du es liest Und das ist das Allerentscheidende, dass du es liest, dass das Wort Gottes Eingang hat in dein Herz, in dein Leben, in dein Denken. Wir Menschen, wir sind so überheblich, wir denken, wir wissen alles, wir können alles. Ne? Je älter wir werden, desto überheblicher werden wir. Je älter wir werden, desto mehr denken wir, ja, jetzt weiß ich aber Bescheid. Jetzt weiß ich, wo der Hase langläuft. Aber oft ist es gar nicht eine Frage des Alters. Die Jungen können ja noch viel überheblicher sein. Ne? Ja, die Alten. Ne? Wir wissen es besser. Wir wissen alles, ne? Das Neue, das ist das Entscheidende. Das ist das Großartige. Ne? Die Alten sollen mal reden. Ne? Das ist bei jeder Generation neu so. Ne? Man denkt so, die Alten, was haben die einen zu sagen? Ne? Aber wenn wir gegründet sind, wenn wir in Gott gegründet sind, wenn wir wirklich dieses Leben in uns haben, dann wissen wir, als junge Leute sind wir demütig, weil wir einen demütigen Herrn haben, von dem wir lernen. Und wissen, oha, ich kann noch so viel lernen, ich kann so viel lernen. Es ist noch so viel zu lernen. Und da sind alte Geschwister, die sind mir so weit voraus, weil sie so viel schon mit Gott erlebt haben, so viel von Gott gelernt haben. Und ich kann von ihnen so viel lernen. Ne? Da ist Achtung und Respekt da. Aber die Alten sind auch nicht stolz und überheblich, sondern sie haben auch von Jesus gelernt, demütig zu sein und wissen, so alt ich auch bin, ich bin immer noch ganz am Anfang. Da ist noch so viel, was ich von Gott lernen kann, von meinem Vater im Himmel. Und das Wort ist so reich und so tief. Und Paulus betet, dass ihr doch die Höhe und Tiefe und Breite der Liebe Gottes erkennen mögt. Und Gott offenbart sie uns in seinem Wort. Es ist ein Liebesbrief. Es ist aber nicht so ein oberflächlicher Liebesbrief von wegen, ja Schatzi, ich hab dich lieb und du bist ja mein Schnuckiputz und mein Ein und Alles. Na, wenn wir das irgendwie über 3000 Seiten lesen würden, dann würden wir irgendwie so, jetzt reicht's mal. Nein, es ist ein viel tieferer Liebesbrief. Die Bibel ist in viel tieferer Weise ein Liebesbrief. Weil sie wirklich unser ganzes menschliches Wesen und unser menschliches Leben umfasst. Ja noch mehr, nicht nur das menschliche Leben, sondern alles Leben umfasst. Wirklich in die tiefsten Tiefen, in die höchsten Höhen geht. In die Breite, die Tiefe, ja, des Wesens Gottes. Es zeigt uns Gott. Er offenbart sich uns. Das ist seine Liebe. Und er offenbart sich uns auch jetzt in dieser schweren, in diesen schweren Versen, die wir lesen über die Kreuzigung Jesu. Wo wir sagen, das hat doch keinen Platz in einem Liebesbrief. Doch, natürlich. Diese Dinge haben Platz im Liebesbrief Gottes an uns. Wir sind im Lukas-Evangelium Kapitel 23 und das Leiden Jesu hat schon längst begonnen. Das Leiden Jesu hat schon an dem Tag begonnen, wo er von Maria empfangen wurde. Die Leiden Jesu haben schon begonnen, als er geboren wurde. Na, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Gott sei Dank, ne, wie das war, als ich geboren wurde. Aber es war sicherlich nicht so einfach. Ich habe hinterher geschrien. Meine Mutter hat auch geschrien. War nicht so einfach. Das sind schon Schmerzen, das sind Leiden, die auf uns Menschen gekommen sind. Warum? Aufgrund der Sünde. Aufgrund dessen, dass wir uns von unserem Schöpfer abgewandt haben. Die Bibel ist da ganz eindeutig, ganz klar. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ein Vorbote des Todes sind die Schmerzen und Leiden, durch die wir hindurchgehen in unserem Leben. Und Jesus ist gekommen als der Sohn Gottes, hinabgekommen ins Fleisch. Er ist der Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, so wie du und ich. Er ist einer von uns geworden, unser Bruder. Und hat diese Leiden durchlebt, nicht nur hier am Ende seines Lebens in konzentrierter Form, sondern sein ganzes Leben über hat er gelitten. Jesaja sagt, er war mit Leiden vertraut. Es war nicht etwas, was ihn am Ende seines Lebens überrascht hat oder überkommen ist. Nein, er hat sein Leben lang gelitten. Warum? Weil er Licht war vom Lichte Gottes. Weil er der reine, sündlose Sohn Gottes war, lebte mitten unter Sündern, mitten in der Finsternis. Ständig bedrängt und bedrückt von der Sünde um sich herum. Sabine hat davon so einen kleinen Eindruck gegeben, so dieses Gefühl, ich bin ein Alien. So, ne? Irgendwie das, was eigentlich das wahre Leben angeht, das findet hier gar nicht statt. Es ist so oberflächlich, so lieblos. Die Menschen sind so selbstsüchtig, so kalt. Das einfach anzusehen. Wenn ich sehe, wie meine Kinder miteinander streiten, dann tut mir das weh. Wenn sie aufeinander einhacken. Wenn sie so unbarmherzig sind miteinander. Wenn sie so selbstsüchtig sind. Und na, versteht mich richtig, meine Kinder sind ganz normal, wie alle anderen Kinder auch. Die sind jetzt nicht besonders schlimm. Na. So sind wir alle, ich bin auch so. Mir geht es darum zu sehen, Gott der Vater, ne, Jesus und der Vater sind eins und der Sohn Gottes kommt in diese Welt und er sieht dieses ganze Elend. Das tut ihm weh. Es tut ihm einfach weh. Er hat darunter gelitten. Aber jetzt ist sozusagen diese konzentrierte Phase des Leidens am Ende, wo wirklich alles Leiden auf ihn, über ihn ausgegossen wird, der ganze Zorn Gottes über die Sünde ausgegossen wird, über Jesus. Es fängt damit an, dass seine Freunde ihn verraten, ihn verlassen, ihn verleugnen. Diejenigen, in die er sich investiert hat, 3 Jahre lang hat er sein ganzes Leben investiert in diese Jungs. Und in der schwersten Stunde lassen sie ihn alleine. Es sind diese Leiden auch, wie ein Verbrecher behandelt zu werden, obwohl er nichts Böses getan hat. Diese Leiden, ungerecht angeklagt zu werden, kennen viele von uns, oder? Wie weh das tut, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird, angeklagt wird, in die Ecke gestellt wird. Und wie man keinen Anwalt hat, der einen verteidigt. Wir haben gesehen, Jesus ist darin ganz ruhig geblieben. Warum? Weil er darin ruhte, weil er wusste, das ist der Wille des Vaters. Und mein Vater ist der Richter. Er hat alles unter Kontrolle. Und ja, ich weiß, das ist der Weg Gottes, mein Leben hinzugeben in diesen Tod, in diese ungerechte Anklage. Aber dennoch war es schmerzhaft, es tat weh. Das ungerechte Urteil. Dann dieser Spott, diese Verspottung, die Verhöhnung, die Erniedrigung und Demütigung, das Anspucken, das Auslachen, zum Spielball zu werden, hin und her geschickt zu werden, von einer Instanz zur nächsten hin verschoben zu werden. Und dann in so einem grausamen, in so einer grausamen Situation hineinzukommen, wo man gegenübergestellt wird mit jemand anders, der ein Verbrecher ist, ein Sünder durch und durch, und dann eine Meute darüber abstimmt, wer leben darf, wer sterben darf. Daumen hoch oder Daumen runter? Und dann zu sehen, sie wählen ihn und nicht mich. All diese Leiden, sie werden jetzt noch intensiviert in dem, was wir die Kreuzigung nennen. Pilatus steht in Lukas 23, Vers 25, gab den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Und das bedeutet, sie wollten, dass er gekreuzigt wird, also wurde er gekreuzigt. Ich möchte euch ein bisschen noch was über den Hintergrund der Kreuzigung und dem ganzen Prozedere sagen. Die Kreuzigung war eine Hinrichtungsart, die zwei Zwecke beinhaltete. Sie sollte denjenigen, der hingerichtet werden sollte, der öffentlichen Schande aussetzen. Es sollte ein schändlicher Tod sein. Das war ein wichtiger Bestandteil der Kreuzigung. Man hätte ihn ja auch anderweitig töten können. Es gibt unterschiedliche Hinrichtungsmethoden. Die Kreuzigung aber ist eine besonders schändliche Hinrichtungsart, weil es darauf abzielt, denjenigen, der dort hingerichtet wird, möglichst lange leiden zu lassen und ihn möglichst lange auch zur Schau zu stellen. Und dieses zur Schau stellen, wie gesagt, hat zwei Richtungen. Das eine ist die Schande für denjenigen, der dort hingerichtet wird, die Erniedrigung und Demütigung. Und das andere ist die Abschreckung. Andere, die es dem, der da hingerichtet wird, gleich tun wollen, sollen abgeschreckt werden. Die Kreuzigung zielte darauf ab, die Todesqual möglichst lange hinzuziehen. Es geht letztendlich darum, und letztendlich wissen das hier sicherlich alle, die wir hier sitzen, geht es darum, und wir sehen da hinten so ein Kreuz, und das ist natürlich nicht das Kreuz, oder so sah das wahrscheinlich nicht aus, wo Jesus hingerichtet wurde. Es ist nur ein Symbol. In unseren Augen sieht es ja hübsch aus. Ja, es sieht ja ästhetisch aus. Wir benutzen es ja auch als ästhetisches Symbol. Wir hängen es uns als Kettchen an, ja, das Kreuz. Wir sehen es an allen Ecken und Enden. Es hat dann auch so diese bestimmte Form irgendwie. Aber den Römern kam es nicht auf die Form an. Ob der Balken jetzt höher oder tiefer hängt. Manchmal hing der auch ganz oben. War das so ein T-Kreuz. Es ging darum, dass jemand sozusagen seine Arme ausgebreitet wurden und er gefesselt wurde. Es war ein Marterfall. Er wurde gefesselt. Oder auch, und das ist dann das, was sich über die Jahrhunderte dann entwickelt hat, um das Ganze noch zu steigern in der Grausamkeit, festgenagelt. Ein Mensch wird festgenagelt. Und zwar auf diesen aufgerichteten Pfahl, wo dann dieser Querbalken dran befestigt wird. Gehen wir so kurz durch die Geschichte hindurch. Entwickelt haben, oder so die Entwicklung beginnt im Mittelmeerraum bei den Phöniziern, die eben diese Hinrichtungsmethode, diese lange, qualvolle Hinrichtungsmethode angefangen haben zu entwickeln. Da wurde einfach ein Mensch an einen Baum gefesselt oder an einen Pfahl und wurde sich selbst überlassen, bis er irgendwann vielleicht erfroren ist oder verdurstet. Ohne Wasser kann man ja nicht lange leben. Einige Tage. Die Assyrer und Perser haben das dann weiterentwickelt ab ca. 1000 vor Christus. Auch die Griechen haben das übernommen. Sie haben Diebe so hingerichtet. Es wurde häufig als Machtinstrument gebraucht, um die niedere Schicht auch schön unten zu halten. In der Zeit Alexander des Großen wurde dann auch das Annageln dann schon praktiziert. Etwa gut 300 Jahre vor Christus. Es gab dann auch Kreuzigungsplätze extra, die dafür vorgesehen waren, mit Pfählen, die da dauerhaft standen. Und meistens auf so erhöhten Positionen, auf Hügeln. Deswegen, damit es gut sichtbar ist. Wie gesagt, es sollte ja abschrecken. Und es wurde heftig gekreuzigt. Eins der Beispiele, was in den Geschichtsbüchern steht, ist zum Beispiel Alexander der Große, als er Mittelmeerstadt Tyros eroberte, dass er 2000 Männer da kreuzigen ließ. Die Römer haben das auch übernommen. Sie machten ja einen Unterschied. Es gab die römischen Bürger, die römische Bürgerrechte hatten, und es gab die Fremden und die Sklaven. Und die Kreuzigung war so eine schändliche Hinrichtungsart, dass kein römischer Bürger mit dieser Hinrichtungsart getötet wäre, egal was er getan hatte. Er durfte nicht auf diese Art und Weise hingerichtet werden. Sondern nur an entlaufene Sklaven wurde das vollzogen. Oder Aufständische. Spartakus ist uns vielleicht ein Begriff. Ne? Spartakus und seine Männer, sie wurden gekreuzigt. Nichtrömer, Aufständische in den Provinzen. Es war ein schmachvoller Tod. Im Römischen Reich galt es als schmachvoller Sklaventod. Deswegen, wir haben es vorhin gehört, dieses Wort, ne? Den Griechen ist es eine Torheit. Wie, das ist völlig dumm. Ein König, der wie ein Sklave, ein entlaufener Sklave hingerichtet wurde am Kreuz. Also, so gibt es eine Überlieferung, eine Karikatur, wenn man so will. In Stein reingeritzt. Da sieht man irgendwie einen Typi irgendwie, was habe ich jetzt seinen Namen auch vergessen, da wird extra auch sein Name gesagt, hier XY, betet seinen Gott an. Und dann sieht man ihn wie auf Knien vor einem Kreuz eben und das Kreuz eben als ein Ort der schmachvollen Hinrichtung, des schmachvollen Todes. Und wie da ein Esel dran hängt. Aber Paulus sagt, ich rühme mich des Kreuzes Christi. Ich rühme mich des Kreuzes Christi. Es ist ein Ehrensymbol. Aber nicht in dem Sinne, dass es ästhetisch schön ist. Nicht, dass es allgemein gesellschaftlich akzeptiert ist. Nein, er hat sich des Kreuzes Christi gerühmt, als es ein Symbol für einen schmachvollen Tod war. Die Bestandteile einer Kreuzigung bei den Römern, und es musste nicht sein, dass alle diese Bestandteile der Kreuzigung wirklich stattfanden. Es konnten auch Sachen ausgelassen werden. Aber viele dieser Dinge, die ich jetzt aufzähle, sehen wir auch bei der Kreuzigung Jesu. Vollständige Entkleidung. Jemand gewaltsam auszuziehen, das ist sowas Entwürdigendes. Na, wenn du gewaltsam ausgezogen wirst und nackt bloßgestellt wirst, wie man ja auch so schön sagt. Ne? Die öffentliche Geißelung. Lukas spricht hier jetzt nicht davon direkt, aber Markus und Matthäus berichten uns eigentlich, dass genau das auch geschehen ist an diesem Punkt des Prozederes. Dass nämlich, als das Urteil ausgesprochen wurde, Jesus erstmal ordentlich ausgepeitscht wurde. Und diese Peitschen, viele von euch wissen das, das waren besondere Peitschen. Die waren nämlich mit Metallkugeln durchsetzt, Bleikugeln, damit sie schön schwer waren. Und dazu gab es aber auch noch Metallsplitter oder Knochensplitter, die da eingearbeitet waren. Und wenn du das auf den nackten Rücken bekommen hast, kannst du dir vorstellen, was passiert. Allein diese öffentliche Geißelung, und die Römer kannten da keine Beschränkung, wenn da irgendwelche Henkerstypen angefangen haben zu schlagen und da in Raserei verfallen sind, dann konnte es sein, dass die Leute durch diese Geißelung einfach umgekommen sind. Dann wurden sie, die Verurteilten, mussten dann ihren Balken zur Hinrichtung schleppen. Sie haben also nicht, wie das in diesen vielen Filmen immer dargestellt wird, das ganze Kreuz getragen. Das sieht natürlich hübsch aus, ne? Irgendwie so ein großes Kreuz dann so rumschleppen. Ne? Es war nicht hübsch. Es war schwer. Und sie waren sowieso schon entkräftet. Aber sie sollten noch einmal durch die ganze Stadt hindurch, sollten noch mal durch die ganze Stadt geführt werden, um allen zu zeigen, guckt euch diesen Verbrecher an. Schaut euch das an. Das ist sein Ende. Sie mussten diesen Balken zum Hinrichtungsplatz tragen. Dort wurden sie dann gefesselt oder angenagelt und dann aufgerichtet, erhöht. Wie gesagt, zur Schau gestellt, öffentlich ausgestellt. Der Querbalken wurde dann befestigt an dem Pfahl, der dort stand. Wie gesagt, und da standen meistens nicht nur ein Pfahl, sondern da standen meistens dann mehrere Pfähle, wo dann auch mehrere gleichzeitig dort hingerichtet wurden. Es ist interessant, dass eben, weil diese Hinrichtungsart oder sich schon so früh entwickelt hat, dass wir auch in den Büchern Mose dazu einen Vers finden, der sicherlich noch nicht 100% auf die Kreuzigung bezogen ist, wie die Römer sie dann durchgeführt haben. Aber eben dieses Prozedere, letztendlich jemanden einen Baum zu fesseln und ihn dort sozusagen zu quälen, qualvoll sterben zu lassen, ihn auszustellen, der Schmach auszusetzen. Auch das da gibt es einen Vers im 5. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 22. Und es gibt ja bis heute, und das ist der Wahnsinn, letztendlich gibt es das ja bis heute. Es gibt auch die Form, dass Menschen getötet wurden und dann aufgehängt wurden. Darauf bezieht sich jetzt hier diese Stelle auch. Und in Saudi-Arabien zum Beispiel gibt es das, dass Leute, wenn sie dem Tode verurteilt werden auf bestimmten Hintergründen, dass sie beispielsweise geköpft werden und dann noch einmal öffentlich ausgehängt werden. Und das betrifft unter anderem auch Geschwister von uns. Im 5. Mose 21, Vers 22 und 23 steht: Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. so sollst du dein Land nicht unrein machen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Interessant ist hier, wie in allen Gesetzen des Mose, selbst wenn wir manchmal auch uns die Sprache verschlägt angesichts der Härte und Brutalität, von der in den Gesetzen gesprochen wird, dass hier auch diesem schmachvoll Verurteilten Gnade zuteil wird. In dem Sinne, er soll bitte vor dem Untergang der Sonne wieder abgenommen werden und begraben werden. Aber das, was hier steht, ist ein Aufgehängter, ist ein Fluch. Und das bedeutet beides. So wie wir das vom Segen her kennen, so ist es auch im Fluch. Abraham, Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wer Abraham gesehen hat, der hat gesehen, ein Mann, der von Gott gesegnet ist. Und dass dieser Abraham dann ein Segen ist, dann hat man gesagt, oh, Gott segne dich, wie er Abraham gesegnet hat. Es wurde sozusagen eine Segensformel aus ihm. Na? Gott segne dich, wie er Abraham gesegnet hat. Aber nicht nur das meint es, sondern es meint auch, dass der Segen Gottes Abraham so reich macht, dass er andere segnen kann. Und dass er zum Segen dadurch für andere wird. Ein Segen, der von Gott sozusagen ausgesandt wird und Menschen segnet. Und das will Gott. Gott will uns segnen. Er will uns zum Segen machen, dass wir ein Inbegriff des Segens sind. Und dass andere diesen Segen dann auch empfangen durch uns. Dass wir diesen Segen weiterleiten. Aber genauso ist es mit dem Fluch. Der Verfluchte des Herrn, auf dem der Fluch Gottes liegt, er ist ein Inbegriff des Fluches. Und ja, durch sein verfluchtes Leben geht Fluch aus, auch auf andere, auf seine Mitmenschen. Und so sagt das Wort Gottes hier, der hier am Baum hängt, das ist ein Fluch. Er ist ein Fluch, er ist zum Fluch geworden. Interessant ist jetzt zu lesen, dass es auch im Neuen Testament diese Stelle aufgegriffen wird, in Galater 3, Vers 13 und 14. Paulus sagt, durch das Gesetz Gottes stehen wir unter dem Fluch. Warum? Weil das Gesetz Gottes uns sagt, du bist dazu geboren und geschaffen, dass du Gerechtigkeit übst. Weil dein Leben aber nicht der Gerechtigkeit Gottes entspricht und genügt, bist du verflucht. So liegt der Fluch Gottes auf uns. Wir sind Verfluchte, wir Menschen auf dieser Erde sind Verfluchte und wir werden zum Fluch für andere. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, steht hier in Vers 13. Wie hat er das gemacht? Wie konnte er uns loskaufen davon? Wie konnte er uns frei machen, freikaufen aus diesem fluchvollen Zusammenhang? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Er selbst hat unsere Stelle eingenommen. Er selbst ist der Verfluchte geworden, auf den der Fluch Gottes herabgekommen ist. Der Fluch über unsere Sünde, über unsere Auflehnung, über unsere Ungerechtigkeit, über unsere Selbstsucht, über unsere Eigensinnigkeit. dieser Fluch ist auf ihn gekommen. So hat er uns freigekauft. Er ist an unsere Stelle getreten. Und der Fluch ist auf ihn gekommen, ist über ihn gekommen. Und so ist er der Verfluchte hier. Wenn er die Kreuzigung auf sich nimmt, diese ganze Prozedur, sich der Schande ausliefert, dann ist es nicht nur, wie gesagt, dass er jetzt so einen schlimmen, grausamen Tod und so viel Schmerzen hat. Nein, er ist an unsere Stelle getreten, der Verfluchte. Der Verfluchte schlechthin. Das ist ein Gekreuzigter. Er ist zum Fluch für uns geworden. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit, und das ist das Ziel, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, zu allen Menschen kam. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen, dass wir durch das Vertrauen in Christus diese kostbare Gabe des Heiligen Geistes, der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, seine Gegenwart in unserem Leben, dass wir seine Kinder sein dürfen, was wir vorhin gesungen haben. Dass wir nicht mehr Sklaven sind, sondern Kinder Gottes. Das ist zu uns gekommen. Dieser Segen ist auf uns gekommen. Der Segen Abrahams, wo Gott gesagt hat, Abraham, du, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Menschen auf der Erde. Dieser Segen trifft uns. Warum? Weil der Fluch Jesus getroffen hat. Weil er der Verfluchte ist. Und nur auf diese Weise, Geschwister, und das Wort für Kreuz, manchmal wird in der Bibel eben auch das Wort Holz oder Baum benutzt, weil es eben ein Pfahl war, wie ein Baum. Und zwar ein kahler Baum, an dem kein grünes Blatt ist. Ein kahler Baum, da wurde er hingeschlachtet. Und dieser Baum, dieser kahle Baum, das ist das Wunder, was ich nicht begreifen kann. Dieser Baum ist für uns zum Baum des Lebens geworden. Der Baum des Lebens, der uns ewiges Leben gibt. Von dem dann in der Offenbarung die Rede ist. Ja, wir werden essen von dem Baum des Lebens. Wir gehen jetzt in den Lukas, ins Lukas-Evangelium Kapitel 23 nochmal rein, jetzt hier in die nächsten Verse. Und da steht, als sie Jesus wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrug. Eine interessante kleine Notiz. Simon von Kyrene. Wenn wir Johannes 19, Vers 17 lesen, dann steht dort, dass Jesus sein Kreuz selber trug, seinen Kreuzesbalken. Und das stimmt auch. Ihm wurde dieser Kreuzesbalken aufgelegt. Er ist damit losgegangen. Aber wie gesagt, angesichts der ganzen Tortur, die er hinter sich hatte, die ganze Nacht auch nicht geschlafen, ne? Und dann diese Geißelung. Er war so geschwächt, er konnte das Ding nicht mehr tragen. Es ging nicht mehr, aber es ging einfach nicht mehr weiter. Und dann haben sie einen der Umherstehenden, ja, einen Fremden. Kyrene war eine griechische Stadt im Norden, Nordosten Libyens. Dort kam dieser Simon her. Es ist interessant, dass wir seinen Namen wissen. Warum wissen wir seinen Namen? Interessanterweise, in Markus wird uns sogar gesagt, er war der Vater von Alexander und Rufus. Warum sagt Markus denn, wie seine Söhne hießen? Und das könnte gut sein. Wir wissen es nicht genau. Aber es ist ein Indiz dafür, dass dieser Simon und seine Söhne zum Glauben gekommen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es erstmal überhaupt kein Spaß war für Simon, plötzlich gezwungen zu werden. Hey du, trag den Balken hier. Und die Römer hatten diese Macht, die römischen Soldaten hatten die Macht, Menschen zu zwingen. Ja, wie Jesus sagt, wenn dich einer zwingt, eine Meile mitzugehen, dann geh zwei mit ihm. Er wurde gezwungen, diesen Balken zu tragen und er hat ihn getragen. Er hat ihn hinter Jesus hergetragen. Und ich weiß nicht, was da alles so in ihm abgegangen ist. Er hat dann diese Kreuzigung miterlebt. Er wird am Kreuz auch gewesen sein. Weiß nicht, ob er gleich abgehauen ist. Irgendwas hat ihn vielleicht gefesselt. Irgendwas hat ihn gehalten, dass er gemerkt hat, was passiert hier? Was passiert hier? Und später, vielleicht hat er dann durch die Jünger erfahren, was es mit Jesus auf sich hat und hat seine Lehre kennengelernt. Und da steht dann wir lesen das in Lukas 9, Vers 23. Das ist schon gelesen. Eine zentrale Lehre Jesu, die wir in allen Evangelien finden. Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Simon hat das wortwörtlich gemacht. Er ist hinter Jesus her und hat seinen Balken getragen. Das ist unser Weg. Das ist dein Weg, ist mein Weg. Er ruft uns dazu aus, wenn du mein Jünger bist, wenn du zu mir gehörst, dann komm, geh mit mir auf Golgatha. Nimm dein Kreuz auf dich. Folge mir nach und mach es täglich. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wenn du versuchst, dein Leben festzuhalten, wenn du versuchst, dem Leben nachzujagen, was auch immer du darunter verstehst oder was die Welt darunter versteht, es wird dir aus den Fingern gerissen werden, es wird dir durch die Finger gleiten. Am Ende wird nichts mehr übrig sein. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Er sagt, ich liebe Jesus, ich folge ihm nach und ich gebe diesen ganzen Tand auf. Was soll mir das? Die Reichtümer dieses Lebens. Sollen mir diese Ziele dieses Lebens, das ist doch alles nichts. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in meinem Leben, die Herrschaft Gottes auf dieser Erde, das ist was, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Nicht mein Ziel. Nicht, dass ich erhöht werde und von allen gesehen werde und bejubelt werde, ist das Ziel. Nein, im Gegenteil. Jesus hat es in extremster Weise gemacht. Er hat gesagt, das war das Ziel meines Lebens, dass ich vor aller Augen erniedrigt werde. Damit der Vater erhöht wird, damit sein Ziel erreicht wird. Um der Liebe willen, um Gottes willen hat er sein Leben gegeben und er ruft uns dazu auf, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Und es steht, oder er sagt hier noch weiter, Moment, wo bin ich hier? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre und einbüße? Und das ist das, was wir gewinnen, wenn wir tatsächlich so wie Christus leben. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Er ist der wahre Mensch. Und du wirst auch zu dem wahren Menschen, zu dem Gott dich geschaffen hat. Du wirst genau das Ziel erreichen, was der Schöpfer sich gedacht hat mit dir. Du lebst nicht am Ziel vorbei, sondern du erreichst das Ziel deines Lebens. Und das Ziel ist eben nicht der Augenblick, sondern das Ziel ist die Ewigkeit. Paulus sagt uns auch noch ein paar schöne Sachen dazu. In Römer 6, Vers 6 steht: Oder Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sehen den Tod, wir sehen das Leiden, wir sehen die Schmerzen. Aber Jesus ist auferstanden. Und so ist für uns auch Hoffnung da. Gleich ihm werden in seinem Tod, aber auch gleich mit ihm in seiner Auferstehung. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Er sagt, unser Körper, unser Mensch, so wie ich bin zu einem Ausführungsorgan, ich bin zu einem Organ der Sünde geworden. Der Rebellion gegen Gott, gegen das Gute, gegen das Schöne. Gegen Gottes Willen in meinem Leben. Mein Eigenwille. Das ist das, was regiert. Und das ist, was die Sünde tun will mit mir. Ich bin ein Teil dieser sündigen Welt. Und dieser alte Mensch, dieser Jörg, der muss mitgekreuzigt werden. Und das ist etwas, was uns schwerfällt. Was Menschen draußen auch schwerfällt. Aber wir müssen uns dem stellen. Paulus sagt, mein alter Mensch, so wie ich war, Jörg, ohne Jesus, der hat es verdient, diesen schmachvollen Tod zu sterben, wie Jesus ihn gestorben ist. Warum? Weil ich nicht das bin, wozu mich mein Schöpfer geschaffen hat. Denn ich bin geschaffen. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre Gott. Ich bin sein Eigentum. Er hat mich geschaffen. Und wenn ich sage, ich bin aber ich und Gott hat da nichts drüber zu bestimmen, dann bin ich ein Teil der Sünde, die sich gegen Gott empört, gegen ihren Schöpfer empört. Und dann habe ich nichts anderes verdient als diesen schmachvollen Tod. Es ist genauso wie wenn du ein Werkzeug baust und es versagt dir den Dienst. Was machst du damit? Du schmeißt es weg. Es ist nicht brauchbar. Christus ist aber gekommen, Jesus, der vollkommene Sohn Gottes. Er ist das Ebenbild. Er ist der wahre Mensch. Und er ist an deine Stelle getreten, an meine Stelle getreten und hat sich wegschmeißen lassen, damit wir frei werden von dieser Herrschaft der Sünde. Aber was wir machen müssen, ist dieses Todesurteil unterschreiben. Ja, Paulus, du hast recht. Mein altes Leben. Christus gekreuzigt. Ja. So gelangst du zum neuen Leben, nicht anders. Wenn du sagst, ach, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, ich brauche nur so hier und da so eine kleine Reformation. Das wird nicht reichen. Das reicht nicht. Und damit gehst du auch an dem vorbei, was Jesus für dich getan hat. Du wirst das Abendmahl nicht feiern, was wir nächste Woche feiern wollen. Du kannst das Abendmahl nicht feiern und richtig verstehen, wenn du das nicht vom Herzen her begreifst. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Meine sündhafte Natur, die gegen Gott stand, die ihm nicht die Ehre und den Raum gegeben hat, die ihm gebührt. Er ist der König, er soll regieren. Sein Wille soll geschehen in meinem Leben. Das gebührt ihm. Aber das habe ich nicht gemacht. Ja, ich habe auch an Gott geglaubt. Ja, ich habe auch mal gebetet. Aber das ist nicht das, was ihm gebührt. Ihm gebührt mein ganzes Leben. Paulus sagt es in Galater 5, Vers 24 auch nochmal. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Also, auch hier sagt er nochmal, wenn du Jesus Christus angehörst, dann hast du dein Fleisch, deinen alten Menschen, das, was dich treibt, antreibt, zu leben, als ob es Gott nicht gibt. Das hast du diesem Kreuzestod überliefert. Galater 2, Vers 19, ein paar Seiten davor oder zwei Seiten davor, sagt Paulus über sich selbst: Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er regiert jetzt. Er ist der König. Er bestimmt, was läuft. Er führt mich und leitet mich, ein Leben zu leben, was ihn verherrlicht, was gut ist, was segensreich ist, was voller Liebe ist. Ich bin nicht mehr ein Fluch, sondern ich bin ein Segen für diese Welt. Ich bin Salz und Licht, weil ich gestorben bin. Mit Christus und Christus in mir lebt. Galater 6, Vers 14, ein paar Seiten weiter. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen. Ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin nur stolz. Und das ist so ein Widerspruch in den Ohren der damaligen Leute. Für uns ist das so, wir gehen da so drüber hinweg, aber ich bin stolz auf das Kreuz. Ich bin stolz auf das Kreuz, auf die Schmach, die Schande unseres Herrn Jesus Christus. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, und das sind die zwei Richtungen. Ich, durch das Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt. Die Welt, die mich aufsaugen will in ihr System, die mich einfügen will in ihr System, in die gottlose Welt. Diese Welt ist mir gekreuzigt durch das Kreuz Jesu. Sie hat keinen Bestand mehr. Sie ist verurteilt im Kreuz. Das ist das Urteil Gottes über diese gottlose Welt. Sie hat keine Macht mehr über mich. Und ich bin der Welt gekreuzigt. Sie hat keinen Zugriff mehr auf mich. Sie kann mich nicht mehr bestimmen. Sie kann mich nicht mehr hierhin und dorthin lenken. Sondern ich bin frei. Frei, allein mich von der Liebe Gottes leiten zu lassen. Von dem Segen Gottes erfüllt zu werden und diesen Segen weiterzugeben. Geschwister, lasst uns mit Simon hinter Jesus hergehen. Ganz bewusst uns innerlich noch einmal zu dem, und Paulus sagt, es ist das, was du in der Taufe bekannt hast. In der Taufe vollziehst du genau das. Du stirbst mit Christus im Wasser und stehst auf zu dem neuen Leben. Der alte Mensch ist ersoffen und der neue steht aus dem Wasser, der Auferstandene, der, der von Christus, von dem König, von dem wir letzte Woche gehört haben, beherrscht ist. Diesem wunderbaren König, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit und der Fürst des Friedens. Jesus, wir danken dir, dass du diese Schmach getragen hast für uns und dass wir, ja, dass wir befreit sind von dem Fluch, freigekauft sind, Verfluchte zu sein, freigekauft, selbst ein Fluch zu sein. Herr, du machst alles neu. Durch deinen schmachvollen Tod am Kreuz, durch all die Leiden, durch die du hindurchgegangen bist. Herr, das hat meine Seele verdient. Denn ich habe dich nicht geachtet, sondern bin darüber hinweggegangen, meine eigenen Ziele verfolgt in meinem Leben, mein eigenes Leben gelebt, als ob es mein Eigentum wäre, meine Erfüllung gesucht. Herr, das soll gekreuzigt sein. Und du sollst alles einnehmen, wie Paulus sagt. Ich bin mit Christus gestorben, bin mit Christus gekreuzigt. Nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Thank you.